aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de.
Das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ringen steht. Wackerburghausen und die Red Devils Heilbronn werden also dann im Finale am 19.01. zum Vorkampf antreten und den Rückkampf dann am 26.01. bestreiten. Wir blicken zurück auf die Halbfinals vom Wochenende. Da gibt es wieder einiges zu besprechen und das machen wir auch hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich wieder unser Experte Benno Krieger. Hallo Benno.
Hallo Malte.
Ja, es gab sportliche Entscheidungen und es gab natürlich die Entscheidung am grünen Tisch. Auf die kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen beim Duell Wackerburghausen gegen TuS Adelhausen. Da passierte ja auch wieder einiges auf, aber auch vor allen Dingen neben der Matte. Und das ist im zweiten Teil Thema bei uns. Vorher schauen wir zum Kampf der Red Devils Heilbronn, die zum Rückkampf in Mainz antreten mussten nach dem 15:10 Sieg aus dem Vorkampf zu Hause. Hielten sie sich dann auch im Rückkampf schadlos, gewann mit 16:13. Benno, wo lagen die kritischen Punkte? Was hat letztlich zum Sieg der Heilbronner geführt?
Also erstmal das große Fund, was ich bereits letzte Woche angesprochen hatte, war einfach die Greco-Achse bei Heilbronn, sprich Abdul Mohamed Papi, Frank Stäbler und Pascal Eisele. Das waren die drei Sportler, von denen man ausgegangen ist, dass man hier 10-12 Punkte holen kann auf Heilbronner Seite. Da haben sie 10 geholt und das war dann auch schon sozusagen ja der Ausgangspunkt dafür, dass es im Rückkampf auch wieder gut läuft. Es war von Anfang an klar, dass Mainz mindestens 2 Überraschungen braucht in einigen Gewichtsklassen, um das Ganze noch umzubiegen. Hinzu kommt, dass Mainz ihren russischen Rumänen Nikolai Oklopkov wieder nicht mit dabei hatte. Und da hat dann natürlich in 61 Kilogramm Freistil bei Mainz jemand gefehlt, der den Kampf hier hätte klar gewinnen können. Also das war die eine Sache, die bei Mainz gefehlt hat. Auf der anderen Seite hat Abdulkadir Özmen gefehlt auf Mainzer Seite wegen den türkischen Freistilmeisterschaften. Ebenso auch auf Heilbronner Seite Recep Topal. Es waren noch 2 Athleten und bei Mainz war es halt gerade so, ohne Oklopkov und ohne Özmen war es klar, dass es schon sehr schwer wird. Jetzt hat man natürlich gehofft, dass es irgendwo Überraschungen geben kann. Die Mainzer sind ein bisschen Risiko gegangen, haben Tim Müller abtrainieren lassen, seine 5 Kilo, die er da circa machen muss, auf die 71 Kilogramm Freistil. Und man wollte eben dort gegen George Bucur, den erfahrenen Rumänen bei den Red Devils Heilbronn, eben einen schweren Athleten einsetzen. Es war auch ein Kampf auf Augenhöhe, der lange Zeit sehr eng war. Aber Bucur hat sich am Ende damit seine Erfahrung durchgesetzt. Und für mich ist George Bucur einer der Matchwinner auf Heilbronner Seite, sowohl im Hinkampf als auch im Rückkampf. Hat er 2:0 gewonnen in Kämpfen, wo die Mainzer sich vielleicht einen Sieg ausgerechnet haben oder nur eine 1:0-Niederlage. Und das ist natürlich etwas, was den Mainzern schmerzt, weil George Bucur war 8 Jahre lang beim ASV Mainz 88 gewesen, hat seine stärkste Bundesliga-Zeit bei den Mainzern gehabt. Und tritt jetzt eben bei Heilbronn an und gewinnt 2-mal im Halbfinale 2:0.
Und das ist natürlich dann schon ein absolutes Pfund, da kann man schon mal was sagen. Es gab aber auch neben der Matte dann so die ein oder andere bemerkenswerte Szene. David Bichinashvili, der hatte ja schon im Hinkampf dort für Stimmung gesorgt. Und auch diesmal, so entschied das Ringgericht, wurde das Publikum wieder unsportlich aufgeheizt.
Ja, vom Hallensprecher, das ist habe ich jetzt leider keine genauen Informationen dazu, weil ich bei diesem Kampf leider nicht vor Ort war, aber ich kann es mir einfach so erklären, wie wir das halt auch schon gesehen haben. Die Mainzer sind natürlich jetzt schon zum erweiterten Mal im Halbfinale gewesen und man wollte einfach da die Überraschung schaffen. Und als man dann gesehen hat, dass eben ja die Überraschung ausbleibt, weil die Ansätze waren ja da. Also Ilya Schiffer hat zum Beispiel einen ganz engen Kampf gehabt gegen Levan Mitrivili. Hat dort, weil er eine stärkere Kondition hat, vielleicht hätte er es noch packen können gegen Levan Mitrivili. Hat dann 1:0 verloren. David Ersetic in der 66-Kilogramm-Klasse beginnt stark gegen Abdul Mohamed Papi, führt mit 3:0 und verliert dann noch 3:14. Das sind halt alles Dinge, die wieder Frust herbeirufen bei den Mainzern. Obendrein dann auch noch der Kampf von Itka Sever, der in der ersten Runde sehr stark ringt gegen den 7-Kilogramm leichteren Bogdan Eismund. Dann direkt sehr, sehr hoch in Führung geht mit 11:0 und am Ende eben die 4 nicht schafft, sondern nur mit 3:0 gewinnt, weil er konditionell eben erneut eine etwas schwächere Leistung gezeigt hat. Ich kann mir das eigentlich dann eben nur mit dem Frust erklären. Und es ist eigentlich auch eine Sache, die wir nicht so oft bis eigentlich gar nicht sehen in der Ringer Bundesliga, dass eben mein Hallensprecher eine gelb-rote Karte gezeigt bekommt.
Das passiert tatsächlich nicht so oft. David Bichinashvili, der hat nur die gelbe Karte gesehen, diesmal wegen wiederholten Meckerns. Das hatte ich eben etwas missverständlich ausgedrückt. Ja, was machen wir mit den Red Devils Heilbronn? Also die sind weiter stark durch die Saison marschiert. Frank Stäbler ja auch, seine Siegesserie hat er weiter fortsetzen können. Sind Sie aus deiner Sicht jetzt der große Favorit auch für das Finale?
Für mich nicht. Für mich ist weiterhin der SV Wackerburghausen der Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Ich sehe es so, dass Heilbronn im Hinkampf die Möglichkeit hat, den Kampf vielleicht knapp zu gewinnen. Aber im Rückkampf sehe ich dann insgesamt die Burghausener weiter vorne, weil sie dann einfach nochmal einen breiteren Kader haben. Also es stimmt zwar, dass die Heilbronner einen breiteren Kader hatten als die Mainzer und es auch gut nutzen konnten hier. Aber ich sehe Heilbronn da Wackerburghausen einfach nochmal einen Ticken stärker. Und ich denke, dass die sich am Ende durchsetzen werden. Aber das ist natürlich auch nur eine ganz knappe Tendenz. Mhm. Da kann sicherlich wieder alles passieren. Es muss nur einer auf die Schultern gehen und dann kann plötzlich Heilbronn die besseren Karten.
Zu den Burghausenern kommen wir gleich. Vorher hören wir aber die Interviews vom Duell zwischen den Red Devils Heilbronn und dem ASV Mainz. Ralf Schelinski, der hat die Stimmen der Heilbronner eingefangen. Nach dem Sieg in Mainz sprach Ralf Schelinski zunächst mit Uldi Bogdan Eismond und dann mit Red Devils Boss Jens Petzold.
Für dich ist das erste Finale.
Ja.
Wie fühlt sich das Ganze an, jetzt da drin zu sein? Im Alter von wie viel?
36. Im März werde ich 37. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt zu übertreiben, da geht schon ein Traum in Erfüllung.
Okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast schon eine gute Frage gestellt, welches Alter? Also 36, ich bin in der Mannschaft eigentlich der Reifeste. Aber ich sage immer so, das steht auch, stand auch, wo ich noch Nationalmannschaft bei mir auf der Autogrammkarte. Geist ist stärker wie Fleisch.
Okay.
Also das heißt, alles geht aus dem Kopf. Du kannst der Stärkste sein, die beste Kondition haben, die beste Techniken. Aber wenn du das psychologisch nicht umsetzen kannst, ist es unmöglich auf der Matte. Und man hat heute gesehen, klar, ich habe zwar verloren und ich kenne meinen Gegner sehr gut. Wir sind auch gute Freunde mit Edgar. Aber man hat gesehen, die ersten zwei Minuten, klar, der hat auch Gewicht gespielt, aber für mich war klar, heute gehe ich auf die Matte zu sterben.
Okay.
Oder zu töten, ist so. Und bei mir ist es halt so, ich habe ja Kinder, Familie und für mich ist das absolutes Muss. Die Kinder werden niemals das machen, was wir denen sagen. Die werden immer das machen, was wir machen, also wiederholen. Und für mich ist absolut halt als Beispiel vorangehen. Und da sehe ich auch hier so in der Mannschaft, weil für die Jungs muss man klar sagen, vielleicht bin ich von den Ergebnissen her nicht der Erfolgreichste, aber von der Autorität, die Jungs kommen zu mir, fragen, ich versuche auch dann Ratschläge zu geben. Und aber trotzdem sind wir alle, wie ich ja schon gesagt habe, jeder hat ganz, ganz starken Charakter, jeder hat riesiges Ego, aber als Mannschaft hat man ja heute gesehen, wie man dann zueinander stand und das ist ganz wichtig und ausschlaggebend in meiner Sicht, aus meiner Sicht aus. Und wegen Finale, klar, das ist halt neues Spiel, neues Glück. Wir wissen, also ich weiß momentan noch nicht, habe auch die Ergebnisse noch nicht geschaut.
Burghausen.
Wird interessant, weil wir haben ja auch noch vom letzten Jahr eine Rechnung offen. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Mhm. Aber wir haben guten Lauf, muss man sagen. Klar, die Gegner kennt man in- und auswendig. Ich denke mal, einige von uns haben da Freunde in Burghausen und Trainingspartner. Und werden wir schauen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir einiges noch reißen können.
Finale für die Red Devils. Was bedeutet das für den Verein?
Das bedeutet sehr viel. Also wenn mir das einer vor einem halben Jahr gesagt hätte, hätte er gesagt, das ist ein absoluter Traum. Jetzt haben wir den Traum erreicht und das bedeutet sehr viel. Das bedeutet natürlich auch eine Belohnung für einen sehr, sehr langen Weg. Ich meine, klar, das ist jetzt heute, sage mal, im Halbfinale ist das eine, aber ich sage mal, die Arbeit, die da dahinter steckt mit unserem Team dorthin, das macht mich stolz und da muss ich echt sagen, das ist einfach unglaublich für uns und bedeutet für uns und für den Verein und für die Region sehr viel. Das genießen wir heute Abend und werden natürlich auch das eine oder andere Bier trinken.
Und dann geht aber schon die Planung los fürs Finale.
Ja, das ist ja immer das Brutale beim Sport. Da bist du, sage mal, noch auf der Euphoriewelle. Morgen geht es eigentlich schon los oder vielleicht sogar schon noch im Bus mit der Planung für gewisse Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind. Wir sind jetzt am Ende auch nicht unbedingt, sage mal, schon 20 Jahre in der Bundesliga. Das ist unser erstes Finale in der Vereinsgeschichte. Und da wollen wir einen würdigen Rahmen schaffen. Und das bedeutet nächste Woche absoluter Vollgas. Aber das ist ein positiver Stress. Den nehmen wir so mit und gehen das wie die ganze Saison mit einem wahnsinnigen Tempo an und dann wird es auch klappen.
Und welche Chance haben wir im Finale?
Na gut, die Chance, ich sage mal so, die sind sicherlich 50-50. Das Problem, was man ja hat, ich weiß jetzt bis heute noch nicht, wer der Gegner ist. Ich glaube es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass da sicherlich auf von Adelhausener Seite noch was kommt. Also von dem her bin ich mal gespannt. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Für uns zählt jetzt nur eins, wir haben es erreicht, wir haben es sportlich erreicht. Und was jetzt kommt, sage mal, das ist die Kür. Das hat auch eine gewisse Lockerheit mit sich bringen. Und das, was jetzt passiert, sage mal, der Druck ist jetzt weg. Und wir können da wirklich mit offenem Visier an die Sache rangehen.
Und dann wollen wir natürlich auch noch den dreifachen Weltmeister hören, Frank Stäbler, der mal wieder einen Kampf gewonnen hat. Wie viele in Folge, da hat er selber gar nicht mitgezählt. Auf jeden Fall die Zeit, in der er ohne Niederlage ist, schon irgendwo rekordverdächtig.
Da man merkt, dass ich nicht mal sicher bin, ob es jetzt 8, 49 oder 50 sind, ist es nicht so wichtig. Die Zahl ist erstmal eine Zahl, ist wieder ein Rekord, denke ich, wo man... Ja, ich weiß nicht, ob das schon gab und wenn, dann ist es schon ganz, ganz lange her. Deswegen ist es natürlich eine tolle Sache an sich, was diese lange Siegesserie einfach mit sich bringt. Aber der Rekord, ich sag jetzt mal, wären 30 Niederlagen dabei gewesen, aber 3 WM-Titel, dann würde es auch keinen interessieren und das wäre wichtiger.
Und was sagt Frank Stäbler zum nächsten Gegner, zum Finalgegner zu Wacker Burghausen?
Ich habe mir gewünscht, dass Adelhausen ins Finale geht. Weil Burghausen ist einer meiner besten Freunde, Matthias Marsch, und ich kämpfe jetzt gegen einen meiner besten Freunde. Und wir können es immer perfekt trennen. Kampf ist Kampf, sobald mit Schlussgang ist alles gut, aber trotzdem kämpfe ich lieber gegen jeden anderen als auf der Welt, als gegen meine guten Freunde oder Michael Wittmeier auch, mein Trainingspartner, also auch guter Freund, man weint auf meiner Hochzeit, das sind jetzt die Gegner und das ist natürlich, ich hätte mir Adelhausen gewünscht aus dem Grund, dann hätte ich nicht gegen meine Freunde kämpfen müssen und das ist immer schwer. Burghausen, der Titelverteidiger, sie haben das Know-how, das Wissen, haben den zweiten Kampf zu Hause. Es ist ein Riesenvorteil, wie man auch jetzt gesehen hat, dass sie es nach Hause gebracht haben. Und es wird eine fast auf dem Papier fast unlösbare Aufgabe. Burghausen ist der große Favorit. Aber ich habe immer gesagt, wenn man ins Finale kommt, Finale hat seine eigenen Gesetze und da ist alles möglich.
Es ist alles möglich im Finale und was auch sonst beim Regen noch alles möglich ist, darüber hört ihr gleich noch mehr hier bei meinsportpodcast.de im Ringercast. Wir gucken gleich noch auf das zweite Halbfinale der Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. Wir gucken noch auf das Duell zwischen Adelhausen und Wacker Burghausen gleich nach einer kurzen Pause.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Ringercast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Benno Krieger. Benno, wir müssen auf das zweite Halbfinale natürlich auch eingehen. Die Bedingungen, unter denen dieser Rückkampf zwischen Burghausen und Adelhausen stand, die haben wir in der letzten Woche ja schon aufgedröselt. Dieses 13:13, das Burghausen in Adelhausen geholt hatte, aber wo es diesen Knatsch gab mit der eigentlich 40-0-Wertung, die die Adelhausener gefordert hatten, weil die Burghausener nicht rechtzeitig an der Matte waren, nicht rechtzeitig zum Wiegen erschienen waren, wegen der widrigen Witterungsverhältnisse. Es stand eine Entscheidung der obersten Richter des Deutschen Ringerbundes dann noch ins Haus. Das sollte eigentlich vor dem Kampf entschieden werden, wurde aber nicht entschieden. Es wurde keine offizielle Wertung für den Hinkampf verabschiedet. Man ging also mit einer Ungewissheit in dieses Duell.
Ja, genau. Also wie du es schon sagst, das Einzige, was der DRB veröffentlicht hat, war eben am Sonntag nach dem Rückkampf eine Stellungnahme vom Mattenpräsidenten des Hinkampfes, von Antonio Silvestri, der ja auch einer der erfahrensten Kampfrichter ist, den wir hier in Deutschland haben. Und er hat sich relativ lange erklärt, wie das Ganze stattgefunden hat. Er hat erklärt, dass er sich eben auf die Aussage vom Vizepräsidenten Ralf Diener berufen hat und aufgrund dessen die Bundesliga-Richtlinien nicht hundertprozentig konkret anwenden konnte. Die Richtlinie wäre in dem Fall gewesen, dass Burghausen um 19.15 Uhr an die Waage hätte gehen müssen. So, dann hat Antonio Silvestri auch noch in dem Bericht festgehalten, dass Fakt ist, dass Erik Thiele, der Halbschwergewichter der Burghausener, noch 200 Gramm zu viel hatte und noch Gewicht machen musste. Und das ein Grund war, warum Burghausen eben um 19.15 Uhr nicht antreten wollte. Und er hat in dem Bericht auch festgehalten, dass der Burghausener Ringer Matthias Masch eben damit gedroht hat, dass wenn Burghausen um 19.15 Uhr auf die Waage muss, dann fahren sie wieder nach Hause und ringen gar nicht. Das waren jetzt eben Dinge, die natürlich von Adelhausener Seite und auch generell von vielen Fans im Ringer Deutschland sehr kritisch gesehen wurden, was auch verständlich ist. Im Endeffekt besteht eigentlich das ganze Problem an der Sache besteht eben dabei, dass wir eine Waagesituation haben, wie ich schon letzte Woche erklärt habe, die eben für die eine Mannschaft um 18.45 Uhr ist, für die andere Mannschaft um 19.45 Uhr. Antonio Silvestri hat auch angesprochen, dass er sich auch auf einen Ringer Facharzt beruft, der sagt, dass es ein Vorteil ist für die Sportler, wenn man sozusagen zwischen Wiege, Waage und Kampf noch mal ein bisschen mehr Zeit hat. Aber egal, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, es ist einfach, es wird eine Regel, die es gibt, die wird ausgehoben und es herrschen eben unterschiedliche Verhältnisse für beide Mannschaften. Also egal, für welche Seite man das jetzt im Endeffekt auslegt, es kann eine Ungerechtigkeit entstehen. Und da hätte man halt einfach sozusagen die Waage an einem Zeitpunkt eben ausführen müssen, das wäre das Korrekte gewesen. Und dann hätte man sich auf jeden Fall einen Teil des Ärgers erspart.
Aber der Vorsitzende des Bundesrechtsausschusses in der ersten Instanz hat dann nach dem Kampf entschieden, dass das 13:13 also bestehen bleibt, dass der Kampf gewertet wird und entsprechend dann auch der Rückkampf dann, der ja von den Burghausen dann mit 17:11 gewonnen wurde, dann am Ende in der Addition dazu führt, dass Burghausen ins Finale kommt. Jetzt kam dieser Entscheid ja erst nach dem Kampf. Inwieweit wirkt sich sowas auf einen Kampf dann auf der Matte aus?
Also ich denke, dass die Jungs da sowieso mit 100% vielleicht nicht, aber schon mit 90% da rangehen und da eigentlich im Kopf voll bei der Sache sind, auch weil man eben das schon so ein bisschen erwartet hat, dass es hier eben keine Entscheidung zugunsten des TuS Adelhausen geben wird, sondern dass eher das Hinkampfergebnis bestehen bleibt. Also davon konnte man schon so ein bisschen ausgehen, weil es einfach so ist, dass der DRB sozusagen, der Präsident ja das sozusagen festgesetzt hat und es eigentlich unwahrscheinlich war, dass der DRB dann im Nachhinein sozusagen die Entscheidung seines Vizepräsidenten hier eben nachträglich als falsch wertet und eben an der Entscheidung nochmal was ändert. Deswegen denke ich schon, dass die Adelhausener da schon normal reingegangen sind. Etwas anderes, was die Adelhausener beeinflusst hat, ist eine Sache, die der Trainer Florian Philipp ja auch im Zeitungsinterview mit Verlaghaus Jaumann erwähnt hat, ist, dass die Adelhausener ja verkleidet kommen wollten, was auch einige Male passiert in den Playoffs in der Ringer Bundesliga. Damals auch der Luckenwalder SC hat das mal gemacht, dass man eben alle Sportler mit, sei es Motorradhelmen, sei es Verkleidung, eben in die Halle reinlässt, dass man eben nicht sieht, wer da ist, dass die gegnerische Mannschaft eben nicht weiß, welche Ringer vor Ort sind, welche Ringer nicht vor Ort sind. So, jetzt ist es aber so, dass die Burghausener laut Florian Philipp, Trainer des TuS Adelhausen, gesagt haben, sie dürfen nicht mit Verkleidung in die Halle und es wurde ihnen sogar etwas Gewalt angedroht dabei, wenn sie eben sich nicht daran halten sollten und nicht die Verkleidung abnehmen sollten. So, jetzt hat sich Florian Philipp wieder darauf berufen und hat gesagt, ja, aufgrund dessen, dass wir die Verkleidung abgenommen haben, waren plötzlich am Eingang jede Menge Burghausener und haben gesehen, wer bei uns da ist und wer bei uns nicht da ist. Jetzt kann man natürlich, auch wenn man jetzt vielleicht mal auf die Aufstellung blickt von dem Rückkampf, kann man verstehen, warum das Florian Philipp so verärgert hat. Denn die Adelhausener sind Risiko gegangen, denn sie sind davon aus, also sie haben ja in der 61-Kilogramm-Klasse im freien Stil haben sie mit Artem Gebikov einen russischen Ausnahmesportler, der in der Lage ist, gegen jeden in der Bundesliga zu gewinnen. Jetzt war es aber so, dass bislang in vielen spannenden Kämpfen, sei es jetzt im Viertelfinale oder sei es im Kampf gegen Köllerbach in der Runde, haben eben die Gegner von TuS Adelhausen hier einen deutschen Sportler hingestellt, weil man dann gedacht hat, wir geben sowieso die vier ab. Jetzt hat Adelhausen sich aber gedacht, okay, wenn Burghausen hier einen deutschen Sportler hinstellt, dann gehen wir hin und lassen unseren Deutschen Jörn Schubert, der etwas erfahrener, etwas körperlich stärker ist, als der Burghausener deutsche Sportler in 61 Kilo, und stellen den in 61 Kilogramm Freistil und gewinnen so trotzdem den Kampf. Und wahrscheinlich, das ist jetzt natürlich auch nur eine Vermutung, könnte es sein, dass Burghausen gesehen hat, GBKOP ist nicht da. Wir können doch Wladimir Egorov, unseren russischen Mazedonen, dahinstellen in der 61-Kilogramm-Klasse. Und der gewinnt ganz locker gegen den Adelhausener Jörn Schubert mit 4-0.
Hat sich aber der Adelhausener Coach noch über mehr aufgeregt. Florian Philipp, der war richtig aufgewühlt in diesem Interview mit dem Verlagshaus Jaumann und hat auch selber gesagt, also Adelhausen wird diese Entscheidung offenbar nicht akzeptieren. Es wird dann wohl in die nächste Instanz gehen. Also der Rechtsstreit um diese Wertung scheint sich noch auszuweiten.
Genau, ja, das ist korrekt. Natürlich, er möchte es nicht akzeptieren. Er möchte natürlich für seinen Verein hier alles Mögliche erreichen und rausholen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht dran, dass jetzt im Nachhinein da noch etwas verändert wird. Weil das müsste ja dann auch bis nächste Woche passieren. Mhm. Weil dann müsste ja Adelhausen sozusagen ja im Finale stehen. Und das heißt, man müsste den Verein ja dann auch spätestens am Mittwoch, sage ich jetzt mal, das wäre schon morgen, informieren. Damit sie natürlich auch darauf reagieren können, ihre Sportlern sagen müssen, können, dass sie Gewicht machen und halt alles drum und dran. Das sehe ich als sehr unwahrscheinlich an, dass es da im Nachhinein eine Entscheidung gibt, gerade eben, weil die Entscheidung bis jetzt am Samstag erfolgen müsste oder Mittwoch.
Aber eine persönliche Entscheidung von Florian Philipp könnte es noch geben. Die behält er sich vor. Möglicherweise wird er seinen Job als Trainer an den Nagel hängen. Das deutet er zumindest in diesem Interview an. Und er deutet auch an, dass Adelhausen möglicherweise der Bundesliga den Rücken kehren könnte. Für wie realistisch hältst du das? Weil auch ein Wechsel in die DRL natürlich einiges mit sich brächte, sowohl organisatorischer Art als auch an anderen Punkten.
Mhm. Ja, also das ist erstmal vollkommen korrekt. Jetzt ist es so, für den TuS Adelhausen war das eine sehr entscheidende Saison, würde ich mal sagen. Weil schon vor der Saison gab es mal von dem Manager Alen Kovacevic die Aussage, dass man wirklich alles probiert hat, auf dem Transfermarkt zu holen, und wenn es jetzt nicht klappt, dann mit dem deutschen Meistertitel, dann weiß ich auch nicht weiter, so nach dem Motto. Und das ist auch Fakt so. Also Adelhausen hat sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr viel Geld investiert in ihr Team. Hier möchte ich auch mal Florian Betzler, auch ein Redakteur von German Wrestling Ringertrift, zitieren, der gesagt hat, man hat vor der Saison mit den beiden Hartbrüdern, mit Peter Oehler, Roland Schwarz, Ibrahim Falakara und Manuel Wolfer, 6 starke deutsche Sportler verpflichtet, die wirklich viel Geld kosten auch. Und trotzdem hat es nicht gereicht, dann eben ins Finale zu kommen. Und man verliert den Rückkampf gegen Burghausen mit 6 Punkten, was doch ordentlich ist. Und dann ist es erstmal klar, dass man ja vor einer Situation steht beim TuS Adelhausen, wo man sich auch vor den Sponsoren rechtfertigen muss und sagen muss, ja, hey, unterstützt uns nochmal. Und man braucht dort auch Argumente. Und man würde natürlich auch nachfragen, ey, wir haben hier auch aus Mainz, hat Adelhausen ja Kurt Bashibanit und Beka Bujashvili, 2 absolute Topscorer geholt. Und es hat trotzdem nicht gereicht, weil man vielleicht falsch aufgestellt hat, vielleicht Pech hatte. Dann kommt das Ganze mit der Waage noch dazu. Und da muss man natürlich jetzt schon sehen, was Adelhausen macht. Jetzt kommt natürlich die Frage, DRL oder Oberliga? Ist jetzt natürlich einmal die Frage, was man natürlich auch machen kann, ist die DRL-Vereine, die ringen ja weiterhin auch in der DRB-Liga, sozusagen nur halt ein bisschen weiter unten, sei es jetzt in der Oberliga oder in der Regionalliga. Und das wäre natürlich auch eine Option, dass man sagt beim TuS Adelhausen, ja, okay, wir gehen in die DRL, lassen aber weiterhin mit unserer zweiten Mannschaft, das wird dann sozusagen TuS Adelhausen 1 unter dem DRB, und die ringen dann in der Regionalliga oder in der dritten Liga oder in der Oberliga und die andere Mannschaft geht in die DRL. Jetzt ist es natürlich im Endeffekt, hängt vieles davon ab, ob man die Sponsoren dafür begeistern kann. Ich würde das Ganze so betrachten und denke mal, wenn man die Sponsoren begeistern kann und da alle beisammen hält, dann wäre die DRL eine Option, sonst denke ich nicht. Ich denke, wenn viele Sponsoren, was durchaus wahrscheinlich ist, sagen, nee, ich habe jetzt nach diesem zweimal Halbfinale aus keine Lust mehr, die Mannschaft so lukrativ zu unterstützen, dann glaube ich eher, dass der TuS Adelhausen sozusagen in die Ober- oder Regionalliga eben zurückgeht und seine Mannschaft zurückziehen wird. Könnte passieren.
Also Adelhausen aktuell am Scheideweg. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Das werden die nächsten Wochen dann zeigen. Was sich auch zeigen wird, wie Burghausen dann weiter drauf ist. Du hast es eben schon gesagt, als wir über die Heilbronner gesprochen haben, für dich Burghausen noch der Favorit auf die Meisterschaft. Also in 2 Kämpfen gegen die Jungs aus Heilbronn würden sie sich deiner Meinung nach durchsetzen. Was hast du bei diesem Kampf gegen Adelhausen gesehen, was ja letztlich diese These noch unterstützt?
Also ich habe erstmal, was ich ein bisschen erklären möchte, einige Dinge gesehen, die ich auf Adelhausener Seite nicht so ganz verstanden habe. Das kann natürlich jetzt auch wieder sein, weil einige Sportler nicht verfügbar waren oder weil andere Sportler eben zu teuer waren etc. Zum Ersten ist es in der 86-Kilogramm-Klasse im Freistil, habe ich und viele andere Beim Ringen natürlich damit gerechnet, dass William Hart hier das Gewicht macht vom TuS Adelhausen und eben abkochen wird auf 86 Kilogramm Freistil. Das ist nicht passiert beim TuS Adelhausen. Jetzt kann es natürlich sein, dass William Hart hier zu viel Geld gefordert hat, dass Adelhausen geglaubt hat, nee, wir brauchen das nicht, wir möchten das nicht machen, wir sehen das anders. Das war die eine Sache. Dann sind sie natürlich mit der Aktion, eben Jörn Schubert zu bringen, für Artem Gebikow schon Risiko gegangen, aber ein Risiko, was verständlich ist, was man machen kann. Was ich wiederum nicht verstanden habe, ist, wieso man Bozo Starcevic, den Kroaten, der wirklich ein sehr guter griechisch-römisch-Ringer ist, mit 82 Kilogramm ins Halbschwergewicht von 98 Kilogramm stellt. Man hat hier Bozo Starcevic gegen Ramzin Asisi ringen lassen und der Kroate Starcevic hatte 13 Kilogramm weniger. Das ist für mich nicht wirklich erkennbar, was Adelhausen hier erreichen wollte. Also wenn man dasselbe mit Zacharias Berg gemacht hätte, mit dem Schweden, der sozusagen 90 Kilo wiegt, dann hätte ich es verstanden, dass man sagt, man stellt hier Berg und hofft dann da darauf, dass er Ramzin Asis hier besiegt. Aber Bozo Starcevic mit wirklich 13 Kilogramm weniger, das stelle ich mir da schon wirklich schwer vor. Und so ist es ja noch am Ende gekommen. Asis hat den Kampf 2-0 gewonnen. Das war die eine Sache. Und was auf Burghausener Seite wirklich enttäuschend ist, ist das Publikumsliebling Ivo Angelov einmal mehr, also zeigt, dass er in der 66-Kilogramm-Klasse öfters mal seine Probleme bekommt. Wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückblicken, hat Ivo Angelov im Halbfinalrückkampf gegen Köllerbach damals gegen Etienne Kinsinger verloren, in der 66-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Und jetzt in diesem Kampf am Samstag erneut gegen den deutschen Meister Vitalis Lasowski nur mit 1-0 gewonnen. Das waren sicherlich Kämpfe, wo der TuS Adelhausen mehr erwartet hat. Und ja, unterm Strich sind dann da halt auch wieder Entscheidungen dabei, wo ich es schon verstehen kann, was Adelhausen machen wollte, aber es vielleicht selber oder auch andere Leute es ein bisschen anders aufgestellt hätten.
Also dann sind wir gespannt, wie das Finale dann am Wochenende, der Vorkampf, sich dann entwickeln wird. Wir werden natürlich berichten hier bei meinsportpodcast.de im Ringercast dann über dieses Duell und wir halten euch auf dem Laufenden in allem, was die Ringer-Bundesliga dann noch bieten wird in den nächsten Wochen und wir freuen uns auf das Finale und dann hoffentlich auf einen rein sportlichen Ausgang dieses Finals, dass da nicht wieder irgendwas am grünen Tisch entschieden werden muss. Benno, wenn man jetzt nochmal sich diese Geschichte da rund um Adelhausen und die Vorgänge da anguckt, wer ist eine Möglichkeit, dass man von Seiten des Veranstalters, von Seiten des Deutschen Ringerbundes sagt, man muss zu einem Auswärtskampf einen Tag vorher anreisen. Ist das möglich, den Verein das quasi aufzuzwängen, weil das ja auch entsprechende finanzielle Geschichten dann mit sich bringt? Wäre das möglich, um eben tatsächlich solche Wettbewerbsgleichheiten dann zu garantieren?
Also grundsätzlich würde ich sagen nein, weil wir haben Kämpfe in der deutschen Ringer-Bundesliga, wo es einfach eine Distanz gibt von 50 Kilometern. Da macht das Ganze keinen Sinn. Also eine grundsätzliche Regelung so würde ich sagen nein. Aber allgemein kann man darüber schon nachdenken, dass man zum Beispiel sagt, wenn so und so viele Kilometer zwischen den beiden Vereinen liegen, dann sollte man einen Tag früher anreisen. Und ich denke auch, dass man das sozusagen nicht für die normale Runde macht, aber für die Playoffs. Weil in der normalen Runde fände ich es dann finanziell zu viel für die Vereine, wie du es auch schon sagst, weil dort halt eben relativ kleine Vereine auch dann dabei sind, für die das sozusagen zu hohe Kosten wären. Aber für die Playoffs kann ich mir das schon vorstellen, dass man sagt, ab Viertelfinale, wenn sozusagen, weiß ich jetzt nicht, 350 Kilometer oder 500 Kilometer zwischen zwei Mannschaften liegen, dann müssen sie einen Tag vorher anreisen. Finde ich eigentlich einen sehr guten Vorschlag, den du da bringst.
Also mal gucken, ob sowas dann vielleicht umgesetzt wird in der nächsten Zeit, um sich solche Entscheidungen am grünen Tisch dann auf jeden Fall zu ersparen. Das war der Ringercast für diese Woche zur Deutschen Ringer-Bundesliga. Vielen Dank an dich, Benno.
Gerne.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.